Ja, Walter, dann würde ich sagen, erstmal hi.
Hi.
Hi Walter, grüß dich. Erstmal kurz zum Vorab, wie das dazu gekommen ist. Ich habe dich am letzten Donnerstag um 19 Uhr auf LinkedIn angeschrieben und dich spontan mal gefragt, ob du Lust hast, damit mir eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und du hast um 19.01 Uhr reagiert und gesagt, ja, dafür bin ich immer zu haben. Und ein paar Minuten später haben wir dann auch direkt der E-Mail festgemacht. Also geile Geschwindigkeit auf jeden Fall. Ja. Erstmal, du bist jetzt gerade in Estland, hast du gerade schon gesagt, auf einer.
Genau.
Im Urlaub, in den Ferien. Auf so einer Art Schrebergarten, so eine Art Ferienhaus, oder was ist so dein?
Ja, genau, das Ferienhaus von den Eltern von meiner Frau. Genau, das ist hier schön in der Natur und glücklicherweise regnet es heute nicht. Typischerweise regnet es in Estland immer. Das ist so wie. Das lässt sich wahrscheinlich am besten mit Großbritannien vergleichen. Wettermäßig.
Hast du, kommst du da aus der Ecke? Also deine Freundin ist aus Estland, aber hast du da auch irgendwie Familie oder hast du da eine Zukunft?
Nö. Ich selbst bin in Russland geboren, tatsächlich. Ich bin ein sogenannter Spätaussiedler.
Okay.
Also aber grob die Richtung. Nicht in Estland.
Okay. Also ich habe eine kleine Erinnerung in Estland. Ich habe ein Auslandssemester in Finnland mal gemacht und da gibt es ja diese eine bekannte Fernroute von Helsinki nach Estland. Dann sind die immer nach Estland gefahren, wo man da irgendwie günstig Alkohol holen kann. Und dann haben sie sich da ein paar hundert Euro irgendwie was organisiert und dann mit der Fähre wieder zurück. Das war auf jeden Fall ein Tag, der.
Den Laden haben sie inzwischen abgerissen.
Echt? Also klappt nicht mehr so, wie das von mir damals war, oder?
Nee, nicht mehr so, ja.
Na gut. Ja, sonst hol uns erstmal ab. Also, wer bist du? Was machst du eigentlich? Was macht ihr deiner Firma? Also, meinem Verständnis nach, seid ihr eine deutsche Satellitenfirma? Aber führe das nochmal gerne genau aus. Wie muss man das verstehen?
Ja, also ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der German Orbital Systems GmbH. Die Firma haben wir 2014 gegründet. Das ist eine von zwei Firmen, die wir zusammen mit meinem Mitgründer betreiben. Die zweite ist die ExoLaunch GmbH. Und das trennt sich irgendwie so, dass die GOS sich um Satelliten, den Bau von Satelliten, den Betrieb von Satelliten kümmert, hauptsächlich Kleinsatelliten im CubeSat- oder Mikrosatellitenformat. Dazu kommen wir wahrscheinlich später nochmal. Genau. Und die ExoLaunch GmbH, die kümmert sich um den Start der Satelliten in Orbit. Sozusagen, also fast wie so ein Broker, aber dann doch noch mit einer technischen Komponente. Also wir entwickeln auch noch Separationssysteme und diverse andere Hardware-Komponenten, die notwendig sind, um einen Satelliten in den Orbit zu befördern. Vorausgesetzt, man hat schon eine Rakete, die entwickeln wir nicht. Genau. Also sozusagen machen wir eigentlich alles von der Idee bis zum Auswurf des Satelliten im Orbit und zum Betrieb. Den gesamten Upstream nennt man das, dieses Segment, decken wir ab. Ja, so in etwa. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren und mit wechselndem Erfolg, aber im Durchschnitt doch relativ erfolgreich.
Wie viele Leute seid ihr da jetzt?
Derzeit sind wir bei GOS 10 Leute, ein bisschen geschrumpft durch die Corona-bedingten Schwierigkeiten und bei ExoLaunch sind wir um die 20.
Okay, also zwei Firmen. Auf einer Seite baut ihr die Satelliten und was dazugehört und auf der anderen Seite startet ihr nicht selber, aber ihr organisiert den Start drumherum und habt eben diese Auskopplungssysteme, also wie
das Separationssystem.
Separationssystem. Okay, alles klar. Wie viel, gib mir so eine Größenverstellung, also wie viele Satelliten baut ihr da im Jahr? Oder?
Es ist unterschiedlich. Wir haben insgesamt seit 2014 9 Satelliten gebaut und gestartet. Das sind dann so im Schnitt etwa 2 pro Jahr. Mhm. Jetzt werden die Projekte ein bisschen komplexer und dann ist es eher so einer pro Jahr.
Okay. Ja. Wie groß ist so ein Satellit?
Es gibt unterschiedliche Typen von Satelliten. Die wir bauen, sind, kann man am besten mit so einem Schuhkarton vergleichen, so von der Größe. Okay. Das kann man sich gut vorstellen. So etwa 6 Liter Fassungsvermögen. Also entweder mit einem Schuhkarton oder mit einem Träger Wasser, so in etwa.
Okay, und 9 Stück habt ihr davon gebaut, also ungefähr 2 pro Jahr von diesen Satelliten baut ihr. Sind die denn, haben die alle individuelle Anforderungen, weil 9 klingt jetzt erstmal Schuhkartongröße und 9 Stück klingt jetzt erstmal nicht so viel. Ist das anspruchsvoll, so einen Satelliten zu bauen oder wo ist da jetzt genau die Hürde? Oder ist die Nachfrage jetzt noch nicht so groß gewesen in den letzten Jahren oder sind das echt highly customized?
Ja, also ist das so? Also man muss sich das so vorstellen, in etwa von der, also wie so eine Sportwagenmanufaktur, ne? Die bauen auch dann irgendwie 1, 2 von diesen Dingern pro Jahr und in etwa wie so ein Sportwagen kostet auch so ein Satellit, ja. Also, sind vielleicht nicht viele, aber es reicht zum Leben.
Okay.
Und von der Komplexität her ist es auch nicht zu unterschätzen. Am Anfang vor allem, als wir angefangen haben, mussten viele Komponenten neu entwickelt werden. Jetzt sind wieder Züge gegangen, vieles von Projekt zu Projekt wieder zu verwenden und entwickeln tatsächlich nur das kundenspezifische weiter. Aber ja, also je nachdem, wenn der Kunde jetzt irgendwie eine Telekommunikationsaufgabe hat, hat das nicht ein Anforderungsset. Wenn es dann darum geht, aber irgendwie Bilder von der Erde zu machen, Fernerkundung, dann sieht es wieder ganz anders aus. Genau, und dann muss das Ganze ja auch im Orbit irgendwie überleben. Da hat man dann sehr kalte Temperaturen oder sehr heiße Temperaturen, Vakuum, Weltraumstrahlung und so weiter und so fort. Der Raketenstart mit Erschütterung, Schocklasten kommen dazu. Also ist nicht zu unterschätzen.
Okay, habt ihr dann einen Kunden oder habt ihr jetzt mehrere Kunden, also dann 9 Stück oder wie seid ihr so kundenmäßig aufgestellt?
Ja, das sind alles unterschiedliche Kunden. Und ich meine, der Satelliten, diese Turnkey Satellite Solutions, das ist ja nur ein Geschäftsfeld. Ne? Es gibt natürlich auch Komponenten, die wir verkaufen, die dann in anderen Satelliten zum Einsatz kommen. Ne? Oder Dienstleistungen, Consulting und ähnliche Studien.
Okay, also ihr habt einmal eben so die kompletten Satelliten, dann einzelne Bauteile, sage ich jetzt mal für Satelliten, und halt eben noch Dienstleistungen drumherum, wo ihr dann halt eben Firmen darüber irgendwie, was sind das für Beratungsprojekte, die ihr macht? Also wie man so ein Projekt aufziehen sollte, was Anforderungen wären für deren Use Case oder was sind das, sowas?
Ja, sowas.
Okay, aber schon sozusagen, okay, alles klar. Gib uns noch so ein bisschen Orientierung, also Satelliten, was gibt es da? Ich meine, man hört ja jetzt gerade SpaceX und so, die da irgendwie 1000 Satelliten in die Luft schießen. Also eher so Satellitenkonstellationen. Ihr macht jetzt eher einzelne Satelliten. Was, in welchen Gruppen, in welchen Kategorien, in welchen Marktsegmenten denkt ihr da? Also was sind so?
Ja, also ich glaube, der ganze Markt ist so ein bisschen im Wandel derzeit. Ne? Während wir irgendwie noch vor 20 Jahren, sogar vor 10 Jahren noch irgendwie in die Richtung gedacht haben, dass es sehr günstige Satelliten geben muss, damit man spezifisch für jeden Kunden günstig irgendwas zusammenschustert und startet, revolutioniert durchaus jetzt vor allem Elon Musk mit SpaceX und der Konstellation, die launchen, oder mit den Ideen von Jeff Bezos, der auch so eine Konstellation launchen möchte, die gesamte Herangehensweise. Also wir kommen langsam so in die Richtung One Size Fits All. Ja, also ich meine, wenn es irgendwie diese Serienfertigung von Tausenden und Abertausenden Satelliten gibt, die vielleicht groß sind und zu leistungsfähig für die meisten Anwendungen, aber dann dennoch so günstig werden durch eben diese Massenherstellung, dann macht es für einen Kunden keinen Sinn mehr, sich irgendwie für 300.000 Euro von mir ein CubeSat zusammenschustern zu lassen, wenn er für das gleiche Geld diesen High-End-Bus haben kann. Und dann verändern sich die Geschäftsmodelle und so Firmen wie die meinige oder auch GomSpace oder ClydeSpace oder wie sie alle heißen, werden dort vor Herausforderungen gestellt. Denn mit diesen riesigen Fabriken kann man dann nicht einfach so konkurrieren, ne, als kleine Hinterhofmanufaktur.
Ja, okay. Na gut, aber ihr seid ja immerhin 10 Leute, ne? 10 hast du gesagt, seid ihr jetzt bei dem Satelliten?
Ja, genau. Ja.
Und ihr seid in Deutschland, ne? Also macht das aus Berlin aus oder wo habt ihr da?
Genau. Das ist also alles aus Berlin aus, sowohl Exo Launch als auch GOS, alles in Berlin.
Und dann ist also viel manuelle Fertigung wahrscheinlich auch. Also wie viel Zeit brauchst du da? Also wie viele Personentage für einen Satelliten? Also kann man das so ungefähr sagen?
Ja, das ist sehr, 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 sehr projektabhängig. Aber wir haben schon mal einen Satelliten in 3 Monaten zusammengebaut.
Und macht ihr, aber es ist sozusagen, also ihr habt sozusagen die Bauteile und der größte Teil der Arbeitszeit besteht
aus dem Testen. Ja, mehr aus dem Testen. Also genau, man setzt ihn eigentlich relativ zügig zusammen, wenn man jetzt nicht viel irgendwie Neues entwickeln muss, aber danach muss das alles auf Herz und Nieren getestet werden und ausgewertet werden, um zu gucken, ob der dann tatsächlich zuverlässig funktioniert, und das kostet eigentlich die meiste Zeit. Ja.
Okay, dann lass uns noch einmal, was ist denn so dein Zukunftsausblick für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre? Also wie wird sozusagen Space, insbesondere Satelliten, also was sind da so deine Vorstellungen, deine Ideen, deine Gedanken? Vielleicht auch Dinge, wo du sagst, ja, das haben andere noch nicht so auf dem Schirm. Genau, was würdest du sagen, wo da die Reise hingeht?
Ja, also ich denke, es wird ein stetig wachsender kommerzieller Markt sein. Also das heißt, die institutionellen Player wie Agenturen, also herkömmliche Agenturen, wie man sich das so vorstellt, Roskosmos oder NASA oder so, die werden immer weniger beitragen und immer in die zweite Reihe rücken. Also die Budgets werden immer noch eine Rolle spielen. Das heißt, sie werden immer kommerzielle Player wie jetzt mit SpaceX beauftragen, irgendwas durchzuführen, wie zum Beispiel den Transport von Astronauten zur ISS oder aber auch Forschungsmissionen, Missionen zu anderen Planeten und so weiter. Das wird immer mehr von kommerziellen Firmen durchgeführt werden. Das ist klar und ich denke auch unumstritten und richtig. Solange nicht wie bei Boeing irgendwann Menschenleben zum Opfer von korrupten und gewinngeilen Managern werden, ist das richtig? Genau, und ich denke, dass wir auch vielleicht von der größten Vision her den Mond auf jeden Fall für uns erschließen werden, zumindest 2050. Vielleicht nicht 2030 oder 40.
Okay,
2050 okay. Werden wir sicherlich aktiv auf dem Mond eine menschliche Präsenz haben.
Also eine Base
und ich denke,
auf dem Mond 2050 wäre so deine Vorhersage, jetzt deine Prognose.
Also dauert noch ein bisschen. Ich denke, ja. Dauert noch. Also es wird sicherlich was davor auch schon passieren, aber das wird dann mehr so eine, nennen wir es mal, Technologiedemonstration. Aber 2050 denke ich, dass das auch tatsächlich einen spürbaren Value für die Menschheit hier auf der Erde bringen wird. Ich denke da an Ausbeutung von oder den Gewinn von Rohstoffen auf dem Mond, Helium-3 für Fusionsreaktoren zum Beispiel, die man bis dahin hoffentlich auch in den Griff gekriegt hat. Soweit die Vision. Ich denke nicht, dass der Mars eine signifikante Rolle bis dahin spielen wird. Ich kann mir vorstellen, dass er bis dahin betreten wird von einem menschlichen Wesen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir bis 2050 dort eine permanente Präsenz aufbauen. Ich glaube, das halte ich für nicht realistisch.
Okay.
Obwohl es natürlich geil wäre. Es wäre geil, klar, würde ich gerne selber sehen. Aber
Elon hat andere Pläne, ne? Also Elon will das ja eher ein bisschen früher nochmal, also, oder? Was wird sie ihm entgegen?
Ja, aber das muss er so präsentieren.
Er muss das pushen. Also. Er muss halt ein bisschen Druck machen, das ein bisschen pushen und so, dass er auch entsprechend ein bisschen. Ja, okay. Ja, aber du glaubst auch, er ist da nicht ganz so optimistisch wie er es nach außen immer, sondern er weiß, das wird schon noch ein bisschen dauern.
Das wird auf jeden Fall dauern. Dann, wenn wir schon von Elon reden, ich glaube, der Zugang zum Weltraum, also Launcher und Transport von Hardware und Menschen in den Weltraum, wird in wenigen Jahren, wahrscheinlich 2030, 2040 schon von 4 bis 5 Firmen beherrscht werden. Das ist auch klar.
Weil die Skalierungsvorteile haben, also weil die halt eben auf Masse gehen können, wiederverwertbare Rakete nutzen können, dadurch Kostenvorteile haben, ne? Und die anderen.
Das ist jetzt ein Vorteil. Aber es werden halt, der Markt ist relativ begrenzt. Ne? Also es gibt, jeder will Satelliten bauen, ganz klar, aber es ist halt nicht so, dass wir irgendwie hier dass das so ist wie bei DHL und man jetzt irgendwie unendlich viele Gigatonnen Sachen da durch die Gegend transportieren muss, sondern es ist doch relativ, das Marktwachstum ist stetig, aber es ist jetzt nicht irgendwie exponentiell. Das heißt, es gibt gar nicht den Bedarf. Es gibt gar nicht den Bedarf, 30 Launcher-Firmen auf dem Markt zu haben, denn dann würden die alle leer fliegen. Und die können nicht leer fliegen, die sind nicht rentabel. Und das führt mich zu der nächsten Feststellung, von der ich zutiefst überzeugt bin. Da kommen wir nochmal darauf zurück, wenn wir vielleicht später über den deutschen Weltraumbahnhof reden.
Ja, okay.
Ich halte die aktuelle Entwicklung auf diesem Mikro-Launcher-Markt, also diese ganzen kleinen Träger, die ja überall entwickelt werden. Man hat den Eindruck, dass jeder, dem langweilig ist, anfängt, einen Mikro-Launcher zu entwickeln. Davon braucht man 2. Ja, also vielleicht. Und einen haben wir schon, Elektron, fliegt. Ja? Ah. Für mehr ist einfach kein Bedarf aus vielen Gründen. Ich denke, da kann ich später nochmal drauf eingehen. Also es wird da eine Konsolidierung, eine starke Konsolidierung stattfinden auf diesen Märkten. Und am Ende wird man eine relativ übersichtliche Landschaft vorfinden, so wie das im Luftfahrtbereich auch übrigens ist. Ne? Man hat da Airbus und Boeing und es gibt nicht so viele, also es gibt schon welche, aber die kennt keiner, die sonst noch Flugzeuge herstellen. Und so wird das auch bei den Raketen sein. Das ist so meine Vision für 2030, 40, 50.
Okay, genau. Das heißt also, genauso wie auch in anderen Branchen das so ist, also es gibt am Anfang gibt es halt so ein paar Dutzend Anbieter, die sich da versuchen am Markt zu profilieren und am Ende wird es halt eben auf eine Handvoll vielleicht, ne, Anbieter dann irgendwie konsolidiert. Vielleicht können wir nochmal so ein bisschen High Level, so aus, ich sag mal, Endnutzersicht, was sind denn so die großen Use Cases für Satelliten? Also wofür braucht man die überhaupt? Ich meine, Internet ist klar. Smart Farming, habe ich gehört, ist ganz interessant. Was sind so die Gruppen, die Kategorien, in denen du denkst, wo du sagst, das ist...
Ja. Also Satellitendaten werden überall gebraucht. Also von egal, was du nimmst, von deiner Satellitennavigation im Auto, über Kommunikation, Internet, Notfallkommunikation, Tsunami-Frühwarnsysteme, weiß ich was, Navigation von Fischkuttern, da kann man sich unendlich viele Beispiele raussuchen. Ich glaube, die wesentlichen zwei sind Erdbeobachtung, ganz klar. Das sind Daten, die von Satelliten mit Hilfe von Kameras in unterschiedlichen Spektralbereichen gesammelt werden, zum Boden gesendet werden, hier verarbeitet werden. Und vor allem ermöglichen diese Daten eigentlich den viel gewinnträchtigeren Zweig der Raumfahrt. Das ist der Downstream. Ja, das ist, wenn ich bin im Upstream tätig. Ich habe den undankbaren Job, super teure Hardware mit einer kleinen Gewinnmarge herzustellen und das gesamte Risiko zu tragen. Okay. Wenn aber die Hardware dann oben ist, produzieren sie Daten. Und es gibt ganz, ganz viele Firmen, die diese Daten nehmen, sie durch eine wie auch immer geartete Software jagen, die gerne Fehler haben darf, die gerne dann irgendwie gedebuggt wird, alle zwei Tage mal, und können sie dann ohne Investitionskosten zu haben für viel mehr Geld weiterverkaufen. Das ist der Downstream. Das ist eigentlich der Markt, wo du reich wirst.
Okay.
Ja. Und da kommt dann auch Smart Farming. Das ist genau da angesiedelt. Ja. Das heißt, man nimmt sich dann irgendwelche Aufnahmen von den Satelliten, von dem Feld und rechnet aus, dass die Pflanzen, die sich dort befinden, gerade Wasserstress haben, und schickt eine SMS an den Farmer, der möge doch mal seinen Olivenhain da irgendwie bewässern, ja, und kriegt dafür Kohle, ohne einen Satelliten gebaut zu haben. Das ist viel smarter. Wenn ich nochmal alles von vorne machen würde, würde ich mich im Downstream betätigen.
Okay, also du sprichst von Upstream und Downstream. Ich übersetze das jetzt mal ungefähr in, also eines Hardware-Business, das andere Software-Business.
Ja, es gibt noch Software im Upstream. Das ist die Software für den Satelliten selbst. Ja,
aber die macht ihr nicht.
Doch, die machen wir auch. Aber das ist also quasi das ist das, was an Bord des Satelliten läuft. Also quasi der Software-Teil, den machen wir natürlich auch. Downstream ist das, was mit den Daten gemacht wird, die der Satellit produziert. Das ist der Downstream.
Okay. Ja. Was meinst du denn? Wie viele Satelliten brauchen wir denn? Langfristig. Insgesamt. Weil es sind ja nicht unendlich viele. Also, oder?
Schwierige Fragen. Nein. Das sättigt sich ganz klar. Also da gibt es mehrere. Da gibt es einmal die Frage, wie viel brauchen wir? Die andere Frage ist, wie viel können wir nachhaltig überhaupt da im Weltraum haben? Denn das ist die andere Frage, Weltraumschrott, Kessler-Effekt, jeder hat Gravity gesehen. Das ist ja nicht von irgendwo, das ist ein bewiesenes, existentes Phänomen.
Nochmal sagen wir das heißt, sprechen wir von einem Problem. Also Weltraumschrott führt zu Problemen. Eins der Probleme hast du gerade genannt. Beschreib das nochmal. Was genau steckt dahinter?
Ja, genau, der Kessler-Effekt. Der Kessler-Effekt, das ist, wenn in einem sehr, sehr dicht durch Satelliten bevölkerten Orbit zwei Satelliten treffen und kollidieren, verursachen sie viele Schrottpartikel, sehr viele. Man muss sich vorstellen, dass die Satelliten mit 7 Kilometern die Sekunde unterwegs sind. Ne? Und wenn man über den Polen irgendwo einen Zusammenstoß hat und der eine fliegt so und so, dann stoßen die einfach mal mit 14 Kilometern pro Sekunde zusammen. Das bedeutet, die pulverisieren sich in unendlich viele kleine Partikel. Und diese unendlich vielen kleinen Partikel treffen dann weitere Satelliten und so weiter und so fort. Das heißt, der ganze Orbit verwandelt sich innerhalb von Stunden in ein riesiges Trümmerfeld. Und das ist einfach nicht mehr nutzbar. Das ist einfach nicht mehr nutzbar. Und desto mehr Satelliten wir da oben haben, desto höher sind diese Wahrscheinlichkeiten. Ja? Und man muss die auf der Rechnung haben. Es gibt nicht unendlich viele Orbits, die für uns interessant sind als Menschheit. Sind vor allem die sonnensynchronen polaren Orbits, das sind die, die für die Erdbeobachtung genutzt werden. Und es ist der geostationäre Orbit, das ist das, was für die Fernsehübertragungssatelliten genutzt wird, und der sogenannte MEO, also mittlerer Orbitbereich, das ist GPS, GLONASS und Galileo. Ja? Und wenn einer von denen durch diesen Kessler-Effekt, den ich gesagt habe, aus irgendwelchen Gründen nicht mehr nutzbar wird, dann kann man dagegen auch nichts mehr machen. Dann kann man da keine Satelliten hinschicken. So, zurück zu der Frage, wie viele Satelliten brauchen wir? Eine Frage ist, wie viel brauchen wir? Wenn du Elon Musk fragst, wird dir sagen, er will das alles vollpflastern mit Tausenden und Tausenden und Tausenden von Satelliten. Aber ist das noch nachhaltig? Das ist die andere Frage. Und irgendwo dazwischen müssen wir uns einpendeln, und vielleicht wäre es auch gut, wenn da ein Gremium wie die UN vielleicht nicht ganz so zahnlos wie die UN, sich vielleicht auf verbindliche Regelungen einigt und das da mal alle an einen Strang ziehen. Denn das ist tatsächlich ein Problem, was wir haben werden. Davon sollten wir uns jetzt nicht drücken.
Siehst du die Kessler-Effekt, hast du den genannt, ne?
Das war eben so klar. Ja, genau. Ja.
Siehst du das nur als Problem oder auch als Chance, also neues Marktpotenzial für neue Anbieter, die halt sich Lösungen für dieses Problem überlegen? Also
Sicherlich ist das Potenzial, gibt es Potenzial. Es gibt mindestens 3 Startups, von denen ich weiß, dass die doch recht signifikante Mittel raisen konnten für so De-Orbiting Solutions, also quasi Sachen wieder, die da oben außer Kontrolle geraten sind, wieder deorbitieren. Es gibt ein Startup in Europa, welches sich spezialisiert auf irgendwelche so Segel, die die Satelliten abbremsen, wieder zum Eintreten in die Atmosphäre führen. Also es ist auch ein Potenzial sicherlich und eine Chance. Aber ich glaube, das Problem ist leider viel größer als die Chance in dem Fall.
Mhm. Ich fand ganz interessant, dass du eben gesagt hast, dass also du hast ja für die Use Cases die Umlaufbahn definiert. Du hast gesagt, die polare Umlaufbahn ist eher für Beobachtungssatelliten, also zum Beispiel das Smart Farming Thema.
Zum Beispiel.
Dann die äquatoriale Umlaufbahn, die ja bisher immer sozusagen den größten Bedarf habe, so wie ich es verstanden habe, ist eben Fernsehen. Ja, so als großes Ding.
Ja, genau, Fernsehen und Telekommunikation, ja.
Okay, das, und ich wollte gerade fragen, die dazwischen, also wie ist das mit Internet? Ich meine, weil Internet ist ja im Grunde, das ist dann auch eher Äquator, oder würdest du sagen, das ist alles so ein bisschen, oder?
Nee, das ist ja der Trick an diesen ganzen komischen Konstellationen, die jetzt jeder dahin starten möchte. Dass man, also früher hätte man gesagt, das geht über die geostationäre. Der Vorteil der geostationären Bahn ist, dass man einen Satelliten braucht und der sieht die halbe Erdkugel an sich. Das heißt, ein Signal zu übertragen von Vladivostok nach Paris, dafür brauchst du nur einen Satelliten.
Okay.
Der ist aber blöderweise 40.000 Kilometer entfernt. Ne? Das heißt, das Signal muss 40.000 hin, 40.000 zurück, sind 80.000 Kilometer. Und das ist mit einer bestimmten Latenz verbunden. Ne? Latenzzeit oder auch den Counter-Strike-Spielern unter uns als Lag benannt. Genau, und wenn du jetzt aber Satelliten im niedrigen Erdorbit hast, sind die nur 600 Kilometer hoch. Setz das mal in Relation, ja, oder 400 Kilometer zu 40.000 Kilometer. Ne? Aber davon brauchst du halt Tausende, damit das Signal von einem zum nächsten springen kann und dann am Zielort wieder runter. Das heißt, was jetzt passiert ist, man versucht diese alten Kommunikationskonzepte, weil ich meine, dass diese geostationäre dein Internetsignal aus den USA nach Deutschland überträgst du nicht über den geostationären Satelliten, das überträgst du durch den Transatlantik Glasfaserkabel. Eben aus dem Grund, weil die Latenz zu groß ist über den Geo. Ja? Aber sobald man diesen niedrigen Erdorbit vollgekleistert hat mit 2000, 5000, weiß ich nicht wie vielen Satelliten, brauchst du das Transatlantikkabel nicht mehr. Und du hast dann auch gleichzeitig super schnelles Internet ohne Latenzzeiten in Afrika, in der Antarktis und weiß ich wo noch. Ja? Und auf jedem Schiff, was über die Weltmeere schippert. Und dann verändert sich eigentlich alles in diesem Moment. Aber dafür musst du in den niedrigen Erdorbit.
Okay. Alles klar. Genau. Also ich glaube, Elon Musk hat auch mal gesagt, dass er so eine Latenz oder so ein Ping von 10 oder so anstrebt. Ja, das soll so die Zielsetzung sein, dass wenn die halt mit ihrem
das wäre auf jeden Fall schön, ja. Mal gucken.
Was würdest du denn, ich meine, du hast ja eben schon angesprochen, Stichwort Weltraumbahnhof, ich meine, das ist auch der eigentliche Trigger gewesen dafür, dass ich jetzt mich so ein bisschen mit dem Thema weiter auseinandersetze. Ich habe in den letzten Jahren natürlich schon verfolgt, was SpaceX machen und so weiter, habe dann aber das Thema Weltraumbahnhof in Deutschland davon gelesen und mich deswegen da mal so ein bisschen mit auseinandergesetzt. Wie ist da deine Haltung zu und welche Bedingungen muss erfüllt sein, damit es Sinn macht?
Also ich meine, viele machen sich derzeit stark für den Weltraumbahnhof und ich schätze sehr, dass sich der BDI oder auch viele andere viel Rummel machen und viel trommeln für einen deutschen Weltraumbahnhof. Ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere industrielle Player wie OHB den Bahnhof gerne hätte. Wir müssen uns aber im Klaren sein, dass im Zuge dessen, was ich am Anfang gesagt habe, der Kommerzialisierung der Raumfahrt, zunehmende Kommerzialisierung der Raumfahrt, wir auch konsequent Abstand von Zuschussgeschäften nehmen müssen. Das bedeutet, sobald ein Businessmodell nur tragfähig ist, wenn der Staat durch Abnahmegarantien oder durch Kredite oder durch Subventionen und so weiter und so fort, das Modell am Laufen hält, passt es eigentlich nicht mehr in die Zeit. Ja. Und ich habe ganz, ganz große Bedenken, dass ein deutscher Weltraumbahnhof, so wie er jetzt geplant ist, vor der Küste da irgendwo in der Nordsee mit einer Einschussbahn in den polaren Orbit und mit 2, 3 Mikrolaunchern, die von da gestartet werden könnten, nämlich die Rocket Factory Augsburg, High Impulse und ISA, ne, sind ja eigentlich die drei, die man da nennen müsste, dass er von sich aus tragfähig ist. Dass genügend also Bedarf.
Du bist skeptisch oder bist du überzeugt? Das habe ich jetzt nicht.
Ich bin skeptisch.
Okay. Dass ausreichend Bedarf ist. Okay.
Man könnte sicherlich, also am Ende wird es so aussehen, dass mit staatlichen Zuschüssen vielleicht gestemmt werden kann, klar. Aber ist das denn notwendig? Ist die Frage. Ja? Ist das denn notwendig? Ich halte das gesamte Mikrolauncher-Thema für schwierig. Ne? Aus ganz vielen Gründen. Da werden sich jetzt alle drüber aufregen, die das hören und die Mikrolauncher gut finden. Aber ich bin der Meinung, als Hersteller von Kleinsatelliten habe ich nie in Erwägung gezogen, einen Mikrolauncher zu benutzen. Niemals. Einfach aus dem Grund, weil auf einer Sojus zu fliegen, die weiß was ich, wie viele Tonnen da hochbringen kann, als Piggyback muss das einfach viel einfacher und günstiger ist. Ja, und ich schere mich nicht um den Orbit so sehr, dass ich jetzt nur einen ganz speziellen Launcher nutzen könnte. Ist mir völlig egal, ob ich mit einer Soyuz fliege, mit einer Falcon oder mit einer PSLV. Ob ich morgen fliege in 3 Monaten oder in 6 Monaten, ist mir völlig egal. Ja, und deswegen sehe ich überhaupt nicht diesen viel beschworenen Bedarf. Für wen denn?
Ja,
genau. Für wen?
Ja, genau, also erstmal nochmal zur Orientierung, so ein bisschen für die Zuhörer. Also ist ja die Idee, dass man halt einen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee baut, ein paar hundert Kilometer vom Land entfernt, der dann Deutschland Zugang zum Weltraum gibt. Die Kosten liegen ungefähr bei 30 Millionen Euro, die dann öffentlich bezahlt werden müssen, was auf mich jetzt erstmal relativ gering gewirkt hat und auch die Idee, dass
das ist. es ist auch viel zu wenig.
Nee, es ist ja ein öffentlicher, es soll ein öffentlicher Startpunkt sein, mit der Begründung, dass man es ähnlich macht, wie auch, wie es in Amerika gemacht wird, und SpaceX, dass, wo ja die NASA sozusagen die Fläche bereitstellt und sozusagen vermietet, ja, an eben die privaten Raketenfirmen, die dann die Fläche nutzen können. Und das würde ich jetzt sagen, macht ja auch mal Sinn, dass man sagt, man den Zugang zum Weltraum, ne, macht man jetzt erstmal öffentlich mit relativ wenig Geld, ne, und lässt dann sozusagen und vermietet das dann an die Leute, die es dann nutzen wollen.
Genau.
Für mich die neue Info, und da hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, und für mich so ein bisschen die ganz große Frage, wo dann die Sinnhaftigkeit von abhängt. Ich habe eher gedacht, es müssen da ein paar Dutzend oder so, sagen wir mal, Starts pro Jahr oder so stattfinden, aber jetzt ist die Frage, der Bedarf ist vielleicht deutlich geringer, ja, sondern was, gib uns nochmal so einen Zahleneindruck, also wovon sprechen wir?
Ich meine, im Endeffekt ist doch die Frage für jeden kommerziellen Satelliten, für jeden kommerziellen Satellitenbetreiber, wie viel kostet es? Ja. So, nehmen wir jetzt mal das ist ein ganz einfaches Zahlenspiel, ja. Nehmen wir jetzt mal eine 62 Millionen Euro teure Soyuz oder eine 64 Millionen teure Falcon 9, ja, die x Tonnen Nutzlast in den Leo bringen kann. Was kostet da der Kilogramm? Ne? Was kostet da der Kilogramm? Was kostet der bei diesen Mikrolaunchern? Bei der Electron, da weiß ich die Zahlen, kenne ich die Zahlen, da liegt man circa bei 7 Millionen US-Dollar, wenn man diesen Launcher kauft. Ja, und der hat 150 Kilogramm Nutzlastkapazität. Davon muss man abziehen, die Separationssysteme, die ganze zusätzliche Elektronik, bla bla blub. Ja. Am Ende hat man im besten Fall einen vergleichbaren Preis, im besten Fall, aber höchstwahrscheinlich einen niedrigeren und das auch einen höheren, tut mir leid. Und das auch nur in dem Fall, wenn man dieses Ding prappelvoll kriegt.
Ne? Lass uns kurz nochmal zu den Kosten. Also du hast erstmal, also wenn man jetzt ein Launcher, also eine Rakete starten will, insgesamt, relativ unabhängig davon, wie voll sie ist, kostet bei SpaceX, sagst du, ungefähr 60 Millionen. Da warst du jetzt ein bisschen skeptisch, warum?
Ja, circa 60, ja. Ja, bei SpaceX ist die Frage, die für einen kommerziellen, also ich könnte die jetzt morgen für 64 Millionen kaufen, die Rakete, wenn ich das Geld hätte.
Ja, und voll.
Aber die kostet nur so viel, weil die NASA sie für ihre Launches teurer kauft. Also das wird auch irgendwie so ein bisschen quersubsidiert, ja. Und dadurch ein bestimmter Zielpreis auf dem kommerziellen Markt erreicht, der zum Beispiel anderen Herstellern, die ich auch genannt habe, den Kopfzerbrechen bereitet. Ja.
Der andere Wert, den du genannt hast, das waren 150 Kilo, kosten 7 Millionen. Das ist so ein Mikrolauncher-Angebot, richtig?
Ja, das ist die Electron, ja genau, so 7 Millionen. Die hatten am Anfang 5 gesagt, jetzt mittlerweile sind es so 7. Und das rechnet sich meiner Meinung nach einfach nicht. Also mir wäre es egal. Mir wäre es völlig egal. Wenn es der gleiche Preis wäre, wäre es mir egal, ob ich mit einem Mikrolauncher oder mit der Soyuz oder mit der Falcon fliege. Ja, aber es wird nicht der gleiche Preis sein.
Genau, am Ende Gewicht ist sozusagen das, also es gibt immer einen Preis pro Gewicht. Und SpaceX ist jetzt ungefähr halb so teuer oder wovon sprechen wir jetzt? Also was wäre der Preis von SpaceX ungefähr?
Ich sag mal so, es wird in den ganzen Preisen, die ganzen Preise, die ich höre von Mikrolaunchern, pro Kilopreise, beziehen sich auf eine volle Rakete. Das heißt, da wird einfach mal der Preis der Rakete genommen und durch die Anzahl der Kilogramms geteilt, die das Ding transportieren kann. Das funktioniert aber bei Mikrolaunchern so nicht. Ne? Bei einer großen Rakete, wo man Piggyback fliegt, ist der Start einfach schon mal von dieser Hauptnutzlast bezahlt. Okay. Ne? Der große Satellit hat schon für diese Rakete bezahlt. Das heißt, derjenige, der diese Rakete vermarktet, der kann es sich erlauben zu sagen, ich verkaufe jetzt das Kilo Piggyback-Nutzlast für XY. Mhm. Ne? Egal, ob sie voll wird, nicht voll wird, keiner was kauft oder alle was kaufen, ich kann diesen Preis machen. Bei Mikrolaunchern sieht es anders aus. Da kann ich, wenn ich nur 150 Kilogramm habe, kann ich nicht sagen, jedes Kilogramm kostet Raketenpreis durch 150.
Okay.
Ich muss ja bezahlen irgendwie.
Okay.
Und also meiner Meinung nach ist das alles nicht so einfach. Und ich glaube, da ist auch viel. Es mag sein, dass mir nicht alles bekannt ist. Es mag sein, dass ich nicht die Tricks und Kniffe in diesen Businessplänen kenne. Aber mir leuchtet es nicht ein, wie das wirtschaftlich funktionieren soll. okay, vielleicht ein Mikrolauncher für Europa mag sein. Aber nicht drei für Deutschland. Für was? Für die 5 Satelliten, die wir bauen? Ja, oder was?
Ja, okay. Okay, also du sagst erstmal, es gibt einen Kostennachteil von Mikrolaunchern im Vergleich zu den großen Raketen. Und für dich als, oder für jemand, der jetzt eben so ein Satellitenprojekt plant und irgendwie hier jetzt eine Rakete braucht, um was in die Luft zu schießen, ist eigentlich der Preis pro Kilo das entscheidende Kaufentscheidungskriterium. Und da ist es eben schwer mitzuhalten. Ja. Nur würden natürlich, um mal sozusagen aus deren Perspektive, die würden natürlich jetzt sagen, ja gut, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in der Nordsee vielleicht eben den Bahnhof hätten, dann hätte man natürlich auch eine bessere Reaktionszeit, weniger Logistikkosten und so weiter, ja. Also könnte man sagen, gleicht sich das nicht vielleicht irgendwie aus oder gibt es vielleicht eigentlich Use Cases, wo man innerhalb von ein paar Wochen, ne, irgendwie das Ding jetzt starten muss und solche Sachen.
Aber, ja, das ist völlig richtig, das ist völlig richtig, aber gerechtfertigen diese Use Cases die Investitionen? Es gibt ja diese Responsive Capability, nennt sich das. Das heißt, wenn irgendwo mal ein Satellit, strategisch wichtiger Satellit, kaputt geht, muss er zügig ersetzt werden und es gibt gerade nichts auf dem Markt, dann nimmt man, aha, hier, ich habe den Microlauncher, der liegt da auf Lager. Im Übrigen haben solche Systeme auch ein Verfallsdatum, ne? Der kann dann nicht ewig auf Lager liegen. Dann zack, bam, starte ich jetzt den Satelliten und ersetze. Aber wie viele dieser Use Cases werden wir haben? Das ist so wie bei einem, ich stelle mir das so vor wie bei meinem Auto. Meine Frau sagte auch, als ich das kaufe, wir brauchen unbedingt die dritte Sitzreihe. Und ich sagte, diese Option kostet 2000 Euro. Wir werden sie nur einmal benutzen in den nächsten 3 Jahren. Und sie hat darauf bestanden, dass wir das kaufen. Ja? Ich habe sie nur einmal benutzt. Wie viele Taxifahrten hätte ich den Leuten, die darauf mitgefahren sind, dieses eine Mal in den 3 Jahren, von diesen 2000 Euro bezahlen können? Ja, das ist doch genau der gleiche Fall bei der Responsive Capability. Wie häufig braucht man das?
Ja, okay. Nun könnte man natürlich sagen, also nochmal, von welcher Größenordnung sprechen wir ungefähr? Was würdest du sagen? Also angenommen, wir haben jetzt diesen, also es gibt ja noch ein paar andere Startpunkte wie in Lissabon und Schottland, ne? Das sind ja, glaube ich, jetzt die beiden sozusagen Konkurrenzstartpunkte in Europa zu dem geplanten Startpunkt in der Nordsee. Aber gib uns mal so grobe Größenordnung. Also von wie viel Starts sprechen wir da pro Jahr?
Also was sind, ich glaube, da muss man einfach sich mal die Businesspläne krallen von den Herstellern, sich das alles angucken und das dann einfach mal so durch 5 bis 10 teilen. Dann
okay, nur könnte ich natürlich sagen,
wenn man da irgendwo eine gute Größe macht. Ich habe jetzt keine Zahl für dich aus dem Kopf. Ich weiß aber, dass wir in Deutschland, also jetzt nehmen wir mal die kleinen Satelliten, also die CubeSat, da kommen in Deutschland vielleicht pro Jahr 10 bis 15 Projekte zusammen, wenn es ein gutes Jahr ist. Ne? Jedes davon hat vielleicht eine Masse von 3 bis 5 Kilogramm. Ne? Lass uns mal davon ausgehen. Das heißt, wir kommen bei den kleinen Satelliten vielleicht in Deutschland derzeit in einem guten Jahr auf 60 Kilogramm. Die so pro Jahr anfallen, die in den Orbit müssten. Zusätzlich gibt es dann natürlich OHB, die hin und wieder mal einen größeren Satelliten haben. Und deswegen verstehe ich auch das Interesse dort, ne? Und auch die Beteiligung an Rocket Factory Augsburg und diese ganzen Geschichten. Das ist strategisch natürlich wichtig für die. Ne? Die haben einen Satelliten da bei OHB Schweden, Mats oder so heißt der, den sie seit vielen Jahren nicht gestartet kriegen. Ne? Weil es einfach nicht passt, weil die einen speziellen Orbit brauchen. Und da fliegt halt einfach nichts hin. Den Use Case verstehe ich.
Ja, aber das ist ja interessant. Das ist ja ziemlich interessant, weil du sagst ja, also diese Mikrolauncher, du hast ja jetzt von den 3 deutschen Firmen gesprochen, die es da eben gibt, die eben diese Kleinstraketen mit einer Nutzlast bis 1 Tonne bauen. Ja, und nun sagst du aber in Summe vielleicht, kommen wir auf 60 Kilo. Das heißt, sozusagen eine Viertelrakete pro Jahr, wenn oder noch, also sehr wenig, ne? Was wir da brauchen.
Ja.
Okay, nur aber ein Argument nochmal, wie wir zu dem entgegnen, weil ein Nachteil vom Weltraumbahnhof ist ja, oder wird zumindest, ich habe das auf Twitter so ein bisschen verfolgt, so was da so die Einwände sind, ist ja, dass der Neigungswinkel beim Start, du hast halt nur eine Richtung und du müsstest jetzt eben für bestimmte Use Cases halt eben so eine Neigungswinkeländerung vornehmen. Da wird er mit den Kosten argumentiert, dass es halt mit mehr Kosten dann verbunden ist. Aber nach dem, was du mir gesagt hast, klingt das für mich so, als wäre der Nachteil gar nicht so groß, zumindest unter der Annahme, dass der größte Teil der Use Cases, also diese Reparatur-Use Cases, wo es eben um diese Responsiveness geht, wo man dann eben auch eine größere Zahlungsbereitschaft hat, dass dann sozusagen da ein paar Kosten mehr oder weniger, um einmal den Winkel zu verändern, dann vielleicht gar nicht so ins Gewicht zahlen, sondern es eher darum geht, da jetzt eben schnell das Ding,
ne, ja, auszukriegen. Also wir haben jetzt über die kommerzielle Sinnhaftigkeit dieses ganzen Projektes gesprochen. Ja. Und das ist völlig richtig, was du sagst, dass diese ganzen Responsive Capability Use Cases, da will ich vielleicht auch mal jetzt mal was Gutes sagen über die ganze Geschichte. Diese ganzen Use Cases, die sind ja in erster Linie institutionell getrieben. Die werden auch in den meisten Fällen institutionell getrieben sein. Das werden irgendwelche strategisch wichtigen Satelliten sein, mit Sicherheit. Und hier kann es durchaus sein, dass ein solcher Startpunkt in Deutschland strategisch richtig und wichtig ist. Da will ich mir aber kein Urteil anmaßen, weil ich kein Profi bin und die strategischen Hintergründe nicht kenne. Ne, aber genauso wie der Startplatz in Französisch-Guayana, ne, für Europa, könnte auch sowas in Deutschland sinnvoll sein. Ja. Mhm. Das auf jeden Fall. Und dann gibt es auch einen Use Case für den einen oder anderen Mikrolauncher, nämlich bereit sein und für den Fall der Fälle einen Launcher auf Lager haben, um dann mal in der Not zu helfen. Das kann schon sein.
Okay. Das heißt, was wäre deine Empfehlung? Also angenommen, du wärst jetzt Projektleiter von dem Weltraumbahnhof in Deutschland und deine Aufgabe ist es jetzt irgendwie zu gucken, wie kann man das sinnvoll gestalten? Welchen Input würdest du bringen, um zu sagen, okay, das erhöht die Sinnhaftigkeit und auch die Chance, dass das Ganze dann eben durchgeht?
Also ich würde vor allem jetzt erstmal nochmal analysieren, einen Schritt zurück machen und analysieren, ob es genug Bedarf gibt, um tatsächlich eine zügige Startfrequenz zu gewährleisten. Ja, dass man häufig was fliegen kann. Ne, denn andernfalls wäre es ja du sagst selbst, man hat dann diesen Bahnhof, der wird gebaut für öffentliche Gelder und dann wird der zur Verfügung gestellt oder vermietet. Wenn wir jetzt aber nur einmal in dem Jahr einen Start haben, dann bedeutet das, dass er 11 Monate leer steht und gewartet werden muss, Personal muss da bezahlt werden. Das heißt, das wird ein Minusgeschäft, nicht wahr? Das heißt, wir brauchen eine bestimmte Frequenz. Und um diese Frequenz zu gewährleisten, müssen wir sicherstellen, dass wir A, den Bedarf haben, B, vielleicht mal überlegen, dass wir den auch für Leute von außen, andere Launcher, andere Länder, die das öffnen. Der Zugang für internationale Kunden, ne, an Bord von diesen Launchern muss auch sehr einfach sein. Und insgesamt muss man dafür Vorkehrungen treffen, dass die Preise vergleichbar sind oder geringer als mit den üblichen konventionellen großen Launchern. Dann könnte es was werden. Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurück in die Analyse erstmal machen.
Okay.
Und dann schauen.
Vielleicht nochmal so ein bisschen, wir haben jetzt ja von dem Potenzial, also von dem Satelliten- oder Space-Markt gesprochen, was den Weltraumbahnhof angeht. Aber siehst du vielleicht auch hier touristisches Potenzial? Dass man sozusagen den...
Meinst du, um diese Starts sich anzugucken? Oder?
Ja, dass man zum Event macht, dass man für Hotelbetreibern da ein bisschen was macht, ne? Oder irgendwie so mit Schiff, also eine Reise und
ja. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es natürlich sehr, sehr beeindruckend ist, einen Raketenstart zu sehen. Ich erinnere mich an meinen...
Erzähl mal.
Ja? Ja, ich hab schon einige gesehen. Der erste, den ich gesehen habe, war 2017 in Baikonur und danach noch diverse andere von unterschiedlichen Bahnhöfen, auch unterschiedliche Raketen. Ich habe die Proton gesehen, die Ariane, die Soyuz mehrfach, eine Falcon. Das flacht irgendwie ein bisschen ab dann.
Okay.
Die Euphorie, wenn man die sieht. Aber der erste Start, das ist natürlich, das ist krass.
Okay.
Die war in Baikonur, das ist so mitten in der Steppe. Man kann relativ nah ran. Wir waren, glaube ich, 5 Kilometer entfernt oder 4 Kilometer sogar nur von dem Startplatz. Und dazwischen ist nichts, da gibt es keine Bäume, kein gar nichts. Und wenn ein Liftoff ist, dann spürt man zuerst, dass die Kleidung anfängt zu vibrieren, weil das sind so diese niederfrequenten Geräusche, die hörst du gar nicht, nimmst nicht wahr.
Okay.
Und es ist vollkommen windstill, ne? Es gibt keinen Wind und du spürst plötzlich, wie dein T-Shirt anfängt so zu vibrieren. Und dann erst rollt diese, dieser Sound an, ja, und das ist völlig unbeschreiblich. Das ist so eine vorurzeitliche, absolut bombastische Kraft, die man da sieht. Ja, das ist schon krass. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei Mikrolaunchern so ist, so ähnlich ist zumindest. Okay. Auch wenn wahrscheinlich so ein großes Ding dann schon beeindruckend ist.
Ja, okay. Lass uns mal eben davon sprechen, weil du sagst ja, ihr müsst jetzt Anbieter wie ihr oder ähnliche Anbieter stehen jetzt vor Herausforderungen in Zukunft, weil es halt eben diese größeren Firmen gibt wie SpaceX, die das Ganze sozusagen soweit skalieren, dass sie dann da eben langfristig vielleicht Kostenvorteile haben gegenüber euch oder überhaupt Wettbewerbsvorteile und jeder jetzt gucken muss, okay, wie kann man sich vielleicht neu positionieren oder was kann man für neue Geschäftsfelder aufmachen. So habe ich dich jetzt verstanden.
Ja, das ist richtig. Ja.
Wo siehst du da Potenzial? Oder habt ihr da was in der Pipeline? Habt ihr da Richtung? Gibt es so Richtung, wo du denkst, so Themen, an denen du dran bist momentan, mit denen du dich auseinandersetzt?
Das ist ganz schwierig zu beantworten. Wenn ich das wüsste, dann würde ich es wahrscheinlich auch nicht in sämtlichen Details jetzt hier ausbreiten.
Okay.
Es gibt ein paar Vektoren, also in die wir gucken. Also ich glaube, ein ganz großes Thema wird der Software-Defined Satellite sein. Das heißt, etwas, was fertig im Orbit fliegt und dann schon im Orbit unterschiedlichen Kunden für unterschiedliche Zwecke auch während der Lebenszeit zur Verfügung gestellt werden kann, so dass man da vielleicht mal eigene Software sowie Apps auf ein Smartphone Software aufladen kann und den Satelliten zu anderen Zwecken nutzen kann als vielleicht ursprünglich gedacht. Das ist sicherlich ein Feld. Aber im Wesentlichen wird es, glaube ich, ganz, 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 ganz schwierig auch für uns werden, sich gegen diese Übermacht von meistens amerikanischen Firmen zu wehren. Sicherlich wird es weiterhin irgendwelche Nischen geben, auch Kunden, die vielleicht von den Amerikanern nicht bedient werden können, weil sie aus dem falschen Land kommen. Dann können wir da vielleicht uns irgendwie festkrallen und halten. Aber ich glaube tatsächlich, dass das gesamte Geschäftsmodell, so wie wir das jetzt haben, nämlich die Herstellung von Satelliten für Kunden, dass das eigentlich in absehbarer Zeit hinfällig sein wird. Okay. Und dann wird man gucken müssen, ob man in welche Richtung man dann divergiert von diesem. Ich stelle eigentlich alles in Frage. Mal sehen.
Okay.
Ja, mal sehen. Vielleicht wird es am Ende ein Dienstleistungsgeschäft werden.
Ja.
Vielleicht wird's am Ende ein reines Softwaregeschäft. Vielleicht entwickeln wir uns mehr in Richtung Software-Applikationen für eben diese standardisierten Satelliten. Ja, das kann ja, der muss ja trotzdem dann gecustomized werden, ne? Auch wenn er von SpaceX kommt.
Ja. Ne?
Und vielleicht geht's dann in diese Richtung. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Man muss beobachten und man muss analysieren und man muss gucken, dass man im richtigen Moment dann auch gegensteuert und aktiv wird. Wenn man die erste Firma ist, die Custom-Lösungen für SpaceX-Satelliten herstellt, dann hat man, glaube ich, auch was gekonnt, oder?
Auf jeden Fall. Also ich habe bin ich voll bei dir. Was wäre dein Feedback zu? Wir haben ja auch hier so eine kleine Idee in der Pipeline in unserer Ideenschmiede. Da geht es um das Thema Weltraumbestellung. Hast du da irgendwie Gedanken zu?
Ja, ich habe da sogar Erfahrung.
Okay. Jetzt mal.
Wir hatten mal eine Anfrage von einer Firma, ich glaube Elysium.
Genau, das sind die Jungs, die da, ja, ja.
Wir hatten mal eine Anfrage von denen, das war eigentlich relativ geil, die wollten nicht genau sagen, was es ist. Also die Anfrage sah so aus, ja, wir würden gerne auf einer Rakete einen Behälter starten, okay. Circa 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Und ich dann typischerweise, was muss er denn können? Wie viel Energie braucht er? Muss er denn dies, das, jenes? und so weiter und so fort, den vollen Fragenkatalog und dann die Antwort so, ja, nee, muss alles gar nicht, er muss nur hier kurz so ein Ventil öffnen und was verteilen. Im Orbit. Ich habe gefragt, was denn, Asche oder was? Und die meinten, ja, dann am Ende meinten halt Asche. Wir haben uns kurz damit beschäftigt und das Ergebnis war, dass kein Raketenbetreiber ist bereit, sowas mit an Bord zu nehmen.
Oh, weil das, okay. Warum was?
Weil das schlechtes Karma ist, weil das schlecht in der Öffentlichkeitsarbeit sich darstellen lässt, weil die auch darauf einfach nicht angewiesen sind, auf so eine Nutzlast.
Okay, und, das ist noch zu klein.
Von daher hat man dann wahrscheinlich mit den Mikrolaunchern von dem deutschen Weltraumbahnhof bessere Karten als mit den gegenwärtig vorhandenen Möglichkeiten. Ja? Hm. So mein Eindruck.
Interessant,
ja.
Interessant.
Ich meine, wenn du, es ist ja halt auch die Frage, ne, wie viele Bestattungen du gleichzeitig machen willst. Ich meine, wenn du 150 Aschebehälter zusammenkriegst, dann kannst du dir ein Elektron kaufen.
Ja, so ungefähr, ja, okay, ja, ich habe schon, also ich, genau, ein paar hundert musst du schon zusammenkriegen, damit es sich lohnt. Ich habe auch SpaceX mal angefragt und die haben jetzt auch endlich mal reagiert und erstmal, also die haben gesagt, das ist okay, aber Mindestbestellwert 1 Million. Ne? Also 1 Million, Dollar oder was? Ne?
Dollar, ja. Ja.
Und,
die wollten, ja, okay.
Mhm. So, und also ein paar hundert muss man schon zusammenkriegen, aber genau, das wäre jetzt halt ein Use Case, wo ich ihm sagen würde, okay, wäre natürlich auch cool, wenn man das irgendwie in Deutschland, ne, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher, politisch-regulatorisch durchzukriegen. Siehst du ansonsten noch andere, vielleicht auch gar nicht, wo du jetzt irgendwie stark mit eingebunden bist, Weltraum, ich meine, ein Ding, was ich immer ganz spannend finde, ist, ich meine, die ganzen Mondpläne oder auch Marspläne oder jetzt Starship-Pläne, also dass man sich einfach, was hältst du von der Idee, dass man sich, keine Ahnung, wenn man Student ist und irgendwie Bock hat, da irgendwie mit einzusteigen, dass man einfach sagt, ich gucke mir halt an, was da jetzt in den nächsten 10 Jahren, 20 Jahren geplant ist und suche mir halt ein Problem aus oder auch zwei oder drei und versuche eben jetzt die nächsten Jahre lang nichts anderes zu machen, um da eben eine Lösung zu überlegen. Dann hast du relativ schnell sozusagen deinen Wissensvorsprung, den du dann auch vielleicht in ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Business verwandeln kannst. Wie stehst du zu dem Ansatz oder hast du da andere Engel sozusagen, wo du sagst, da könntest du auch Leute mit, das wären so Tipps, die du Leuten mit auf den Weg geben kannst, die jetzt Bock haben, beruflich da ein bisschen was mitzumachen, anzusteigen.
Ja, also ich glaube, die Raumfahrt oder New Space, das ist am besten mit Wild West zu vergleichen. Ne? Ich meine, man geht irgendwo hin, steckt sein Fähnchen rein und sagt, das ist jetzt meins. Also ich glaube, da gibt es noch so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten, so viele Ideen, an die noch keiner gedacht hat, so viele Sachen, die vielleicht noch vor 10, 20, 30 Jahren als zu futuristisch, zu verrückt galten, die aber heutzutage wieder möglich sind. Man denke nur daran, was man mit Hilfe künstlicher Intelligenz in Kombination mit Raumfahrttechnologie alles erreichen könnte, sowohl im Up- als auch im Downstream. Ja, ich glaube, die Entfaltungsmöglichkeiten sind endlos. Aber es ist auch kein sehr dankbarer Job und auch kein sehr einfacher Job. Ja, zumindest auch in Deutschland ist das wirklich alles andere als trivial, sich da irgendwie durchzufuchsen. Wenn man aber die Leidensfähigkeit mitbringt und die Motivation, dann gibt es, glaube ich, wenig Besseres, als sich zu betätigen und auch dazu beizutragen, dass der Weltraum, die Weltraumwissenschaft und die Technologien im Weltraum, die sicherlich für die Menschheit in absehbarer Zeit überlebenswichtig sein werden. Ich glaube, da es ist nichts Neues, auch für die Hörer nicht. Das ist ganz klar, dass wir den Weltraum brauchen. Jetzt kann man dazu noch beitragen. Ich vergleiche das am liebsten mit der Zeit, dass man noch was entdecken konnte auf der Erde, ne? Als man sich einfach nur auf irgendein Schiff setzen konnte und darauf hoffen konnte, eine neue Insel irgendwo im Atlantik oder im Pazifik zu entdecken, die dann nach einem benannt wird. Diese Chance, die hat man im Weltraum noch. Viel anderes mit diesen Möglichkeiten bleibt dann nicht mehr.
Okay. Wie stehst du denn allgemein zu Elon Musk, Jeff Bezos? Was sind da so Gedanken, die du dazu hast?
Ich finde es super, dass es die Herren gibt. Ich glaube, so hip wie heute war die Raumfahrttechnik lange nicht mehr. Ich sehe das immer nur an der Anzahl der NASA-Shirts, die auf der Straße getragen werden. Wahrscheinlich die 99% der Leute wissen nicht, was das heißt wahrscheinlich oder was das überhaupt ist und finden nur die Zeichnung cool. Aber dennoch, ich glaube, das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass Raumfahrt hip ist. Und dazu haben Bezos und Musk sicherlich beigetragen. Branson und wie die alle heißen. Ja, vor allem Elon Musk. Deswegen super, dass es die gibt.
Ein Ding fand ich noch ganz interessant, oder was mir so auffällt in den Ideen, in den Gedanken, die sie haben, ist, dass Bezos so ein bisschen mehr in Richtung Ressourcengewinnung. Ja, und solche Themen. Da hast du ja eben vorhin auch am Funk angesprochen, dass man auf dem Mond Helium-3 oder was hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie Kernfusion vorantreiben kann. Also eins der großen oder eine vielleicht Schlüsseltechnologie, um eben nachhaltig künftige Energie zu erzeugen. Also Kernfusion, also Kernspaltung ist ja das Atomkraftprinzip und dann gibt es ja Kernfusion, also Sonne, was mit Sonne sozusagen. Und da sagst du, kann Helium-3 was zu beitragen. Genau, jetzt mach da nochmal kurz ein paar Gedanken dazu.
Ja, der Unterschied ist ja, dass zwischen Fusion und Spaltung ist, dass man bei einer Spaltung ein schweres Atom nimmt, Uran 200, lass mich nicht lügen, 37. Und das spaltet man dann und kriegt dann allerlei ekelhafte strahlende Produkte, die dann irgendwo in Gorleben zwischengelagert werden müssen, was die Leute dort nicht so geil finden. Und bei der Kernfusion, da nimmt man zwei leichte Atome, das kann Wasserstoff, Helium oder ähnliches sein, und fügt die sozusagen zusammen zu einem schwereren Atom. Und der hält dann Wasser oder ähnliches und gewinnt dabei noch Energie. Und das Problem ist, dass die dafür notwendigen Atome schwer zu finden sind, zu gewinnen sind. Und das andere Problem ist technologischer Natur. Man kann diesen Fusionsprozess noch nicht stabil genug und auch energiepositiv, also das heißt quasi, dass man mehr Energie gewinnt, als man reinsteckt, betreiben. Es wird gerade, glaube ich, ein neuer Forschungsreaktor irgendwo da in Frankreich gebaut, der das endlich mal in den Griff kriegen soll. Der Vorteil ist jetzt, dass auf dem Mond ein Heliumisotop existiert, also ein schweres Heliumisotop, ein Helium-3. Das hat im Atomkern ein Neutron wahrscheinlich mehr. Ich bin kein Physiker, es ist alles Wissen aus dem Studium, was ich wieder gebe. Mal gucken, ob ich mich dann nicht geirrt habe. Auf der Erde haben wir das nicht, weil das in der Atmosphäre gebunden oder zersetzt wird oder ähnliches. Das heißt, da wir auf dem Mond keine Atmosphäre haben, haben wir dort einen Haufen von diesem Zeug einfach nur als Mondstaub im Regolith rumliegen. Und wenn man jetzt beides in den Griff kriegt, also man hat einmal die Kernfusionsreaktoren auf der Erde und zweitens, man hat einen Raumtransporter gebaut, der in der Lage ist, einen Kofferraum voll von diesem Mondregolith auf die Erde zu bringen, dann reicht ein Kofferraum aus, um die Energieprobleme der Menschheit für immer und ewig zu lösen. Und dann könnten wir auch alle fröhlich losgehen und diese ganzen hässlichen Windkraftwerke abreißen, die Natur verschandeln.
Okay. Alles klar. Also du siehst viel Potenzial darin. Also Kernfusion, sagst du, ist so
ja,
die...
Absolut.
Ja, okay, alles klar. Ja, gut. Alles klar, dann genau, also insgesamt würde ich sagen, hast uns da schon einen guten Einblick jetzt irgendwie in die Welt gegeben. Vielleicht nochmal abschließend zu dir ganz konkret, was sind jetzt eure größten Probleme und Flaschenhälse und was braucht ihr, um voranzukommen?
Etwas mehr Glück.
Okay. Ja, dann würde ich sagen.
An sich sind wir ganz zufrieden. Es ist nicht so, dass es jetzt deutlich besser laufen müsste. Wir haben unsere Nische gefunden, sind in dieser Nische stabil. Es ist natürlich so, dass wir weit entfernt sind von dem, was andere Firmen, die in etwa das Gleiche machen, in den USA erreichen können, auch weil Venture-Kapital fehlt, auch weil in Deutschland man eher konservativ investiert, weil Raumfahrttechnik noch etwas ist, was jetzt vielleicht nicht unbedingt jeder Venture-Capitalist hier auf dem Schirm hat und so weiter. Und weil wir im Upstream und nicht im Downstream tätig sind. Aber dafür sind wir komplett in Gründerhand. Das heißt, wir sind nicht irgendwie fremdbestimmt, sondern können einfach machen, was wir selber machen wollen. Wir können ruhig schlafen deswegen und wir können uns gemütlich auf die nächsten strategischen Winkelzüge konzentrieren, die uns so in den Sinn kommen. Ja, von daher, ich persönlich bin ganz glücklich und ich denke auch, die Mitarbeiter, die bei uns sind, freuen sich auch, Teil dieser Geschichte zu sein. Ja.
Was hast du studiert? Oder aus welchem Bereich kommst du?
Ich habe Luft- und Raumfahrttechnik studiert und ich habe mich tatsächlich auf Satelliten spezialisiert und die erste Hardware, die erste Generation der Produkte, die wir bei GOS hatten, die habe ich auch selbst entworfen.
Ja, komm, lass uns vielleicht ganz kurz noch mal so ein bisschen zur Gründungsgeschichte. Also du bist aus dem Studium raus, hast du die Firma gegründet oder wie genau kam das Ganze eigentlich zustande?
Ja, nicht ganz aus dem Studium raus. Ich hatte davor, also ich habe danach am Fachgebiet für, also am Raumfahrttechnik-Fachgebiet in Berlin gearbeitet und auch gelehrt eine Zeit lang Weltraumsensorik, also quasi um Kameras für Fernerkundung, also Aufnahmen der Erde. Ja. Das habe ich gelehrt eine Zeit lang. Und dann nach einer bestimmten Zeit gab es die Option, die Möglichkeit, mitten im Auftrag, also wir hatten von einer Universität in Kasachstan eine Anfrage gekriegt, einen Satelliten zu bauen.
Okay.
Und diesen Auftrag wollte die Universität nicht übernehmen, weil das organisatorisch zu komplex gewesen wäre, weil die Richtlinien dafür gar nicht existiert haben, weil es nicht klar war, wie das mit den Lizenzen läuft und so weiter und so fort. Und war einfach unlösbar. Wir wollten das eigentlich gar nicht selber machen. Aber als die Uni nicht wollte, da haben wir uns gedacht, okay, an sich haben wir ja das Handwerkszeug, dann lass uns doch das Ding selber bauen. Wir haben gegründet und hatten dann gleich diesen ersten Auftrag quasi. Der war verschwindend gering vom Volumen her.
Also mit Kasachstan.
Mit Kasachstan. Das war ein CubeSat im Wert von 100.000 Euro. Das erschien einem damals wie ein irrsinnig großer Betrag.
Also Verkaufspreis jetzt, oder?
Ja, genau. Okay. Genau. Und dann haben wir da zu zweit irgendwie in den Abendstunden ein Satellit zusammen geschustert und verkauft.
Ja, geil. Und
okay. Cool. So lief das, ja.
Alles klar. Ja, hast du noch irgendwie ein paar letzte Worte, was ist los, in Gedanken, die du loswerden willst?
Ich glaube, ich habe schon vieles gesagt. Ich bin grundsätzlich immer sehr skeptisch bei solchen Vorhaben wie dem Weltraumbahnhof und auch ganz viel beim BER war ich auch skeptisch.
Okay,
und ich habe Recht behalten.
Okay.
Ich hoffe sehr, dass der Weltraumbahnhof und der BER, bis auf das Wort Bahnhof, rein gar nichts. Der BER hat gar keinen Bahnhof im Namen. Hat er nicht. Aber dass die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, das ist sehr wichtig. Dass das nicht so eine Geschichte wird, dass nicht so eine Endlos-Story wird. Und dass man auch sich nicht blenden lässt, so von dieser Euphorie um die Mikrolauncher und dieser ganzen Blase, die da entsteht. Und das vielleicht ganz, ganz nüchtern, wirklich ganz, ganz nüchtern nochmal analysiert. Und dann kann durchaus unter bestimmten Voraussetzungen daraus ein Erfolg werden. Ich würde es uns allen wünschen. Das wäre natürlich schön, wenn man einfach mal an die Nordseeküste fahren könnte, um den Satellitenstart zu sehen und nicht wie ich nach Baikonur reisen müsste.
Alles klar. Vielen Dank, dass du so die Zeit genommen hast. Ich muss noch mal betonen, ich habe dich um 19 Uhr angeschrieben, du hast um 19.01 Uhr reagiert, also mehr geht nicht, würde ich sagen.
Nee, alles klar.
Fast so schnell wie ein Satellit. Was hast du gesagt, 7 Kilometer die Sekunde oder wie schnell ist so ein Teil?
Ja, 7 Kilometer die Sekunde, 7,1.
Okay. Dann würde ich sagen, drücke ich euch die Daumen, dass ihr euch da irgendwie, ja, dass ihr da weiter vorankommt und euch da weiterentwickelt. Und dann erstmal schönen Gruß nochmal nach Estland, ja? Genießt die Zeit.
Ja, danke. Danke, bis dann.
Und dann machst du gut.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.